Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Als wir uns der brennenden Insel näherten, konnte man den Feuerball schon in einer riesigen Entfernung sehen. Das war wie ein Albtraum.
Jetzt fließen täglich 1 Million Liter Öl ins Wasser, nur 70 Kilometer vor der Küste des US-Bundesstaats Louisiana.
Bei einem Überflug haben wir einen Rohölteppich auf dem Wasser entdeckt, 1,6 mal 8 Kilometer groß.
The oil is coming closer to shore. It is now within 20 miles of the coast of Louisiana.
We're possibly 90 days out from securing the source permanently.
Es kann noch 3 Monate dauern, bis das Bohrloch auf dem Meeresgrund endgültig versiegelt ist.
We cannot rest. And we will not rest until BP permanently seals the wellhead and until they clean up every drop of oil.
Wir können und werden keine Ruhe geben, bis BP das Bohrloch dauerhaft verschlossen hat und bis sie jeden Tropfen Öl beseitigt haben.
Deep Water Horizon, dieser schöne Name eines Spezialschiffes in Form einer Bohrinsel, steht jetzt für einen ökologischen Albtraum, die wahrscheinlich bisher größte Ölkatastrophe vor den Küsten Nordamerikas. Menschen, Tiere, Pflanzen sind in Gefahr und langfristig in ihrer Existenz bedroht. Das Eindämmen der Ölpest ist schwierig und ein Ende nicht in Sicht. Gesamtwirtschaftlich wird der Schaden in Milliardenhöhe beziffert und alle zeigen jetzt auf den bösen Ölkonzern, in dessen Auftrag dieses Spezialschiff unterwegs war, BP. Wir richten den Zeigefinger allerdings heute noch mindestens eine Ebene weiter. Warum ist die Ölindustrie überhaupt in Tiefsee und Arktis unterwegs, auf der Suche nach immer neuen Ölvorkommen? Das hängt an der Struktur des Erdölmarktes, den wir uns genauer anschauen möchten. Und warum verspricht das Geschäft mit dem Öl immer noch so gute Gewinne? Da müssen wir den Zeigefinger leider auf uns richten. Schließlich verlangen wir immer mehr, 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 um Wohlstand und Wachstum zu halten. Und dabei ist Öl immer noch der Hauptenergieträger. Verbohrt. Das schmierige Geschäft mit dem Öl haben wir unsere Sendung heute genannt und schauen nicht nur darauf, wie internationale Ölkonzerne kalkulieren, ignorieren und kassieren, sondern auch auf die möglichen Auswege aus der weltweiten Abhängigkeit vom Öl. Vielleicht könnte Öl ja dann auch bald im positiven Sinne ein Auslaufmodell werden. Im Moment ist es das nur im allernegativsten, wie der Bericht von Nicole Markwall zeigt. Sie ist zurzeit in der Meeresfrüchtehauptstadt von Alabama, Bayou La Batre.
Sue Grissetti ist im Stress. Sie setzt Namen auf die Liste für Schulungen im Umgang mit Gefahrgut. Sie händigt Kopien aus, die zeigen, wo der Fischfang im Golf von Mexiko vorerst verboten ist. Und Grissetti erklärt, wie man sich für finanzielle Entschädigungen von BP bewerben kann und schiebt einen weiteren Stapel über ihren Schreibtisch.
This kind of confusing. This is confusing.
Es ist rappelvoll im Büro des Verbandes für Meeresfrüchte, seit morgens um 8. Eine Pause gibt es nicht, denn das Büro ist in Bayou La Batre, selbsterklärte Hauptstadt für Meeresfrüchte von ganz Alabama. Knapp 2300 Menschen leben in dem kleinen Ort. Und das Herzstück von Bayou La Batre ist die Fischerei. 70 Unternehmen verdienen damit, was der Golf von Mexiko hergibt. Die Familie von Avery Bates fischt in der 5. Generation. Nervenaufreibend sei die derzeitige Situation, sagt Bates.
It makes you short-tempered when you don't have quick results.
Man wird gereizt, wenn man keine Antworten bekommt. BP kann uns keine Antworten geben. Wo bekommen wir das Geld her, das wir jetzt nicht verdienen, weil wir nicht fischen können?
Because we have no fun from the water now.
Vom riesigen Ölteppich ist hier am Wasser in Bayou La Batre noch nichts zu sehen. Von den Auswirkungen des Bohrinselunglücks allerdings schon. Zahlreiche Boote liegen verlassen im Hafen und die Fischer sind zum Nichtstun verdammt. Der 19-jährige Joseph Lasky hat früh die Schule abgebrochen und arbeitet nun schon seit einigen Jahren als Fischer. Den heutigen Tag hat er für Reparaturarbeiten genutzt. An seinen Händen klebt graue Farbe. Lasky rechnet damit, dass hier in Bayou La Batre viele Existenzen vernichtet werden. 90% aller Menschen hier arbeiten in dem Bereich, als Fischer oder in Aufbereitungsanlagen oder als Verkäufer im kleinen Fischladen.
and all that, that actually sell to the people.
Das Leben in dem Dorf ist hart. Ein Drittel aller Einwohner lebt unter der Armutsgrenze. Einige Folgen von Hurricane Katrina sind bis heute nicht beseitigt. Es gibt viele kleine Kirchen in dem Ort, aber außer ein paar Fastfood-Schuppen kein Restaurant. Eine ohnehin schon schwierige Situation sei nun noch weiter verschärft worden, räumt Fischers Frau Laura ein.
It was already bad. But it's just made a bad situation worse.
Noch ist unklar, welche langfristigen Schäden das Öl im Golf von Mexiko anrichten wird. Verseuchte Fanggründe bedrohen in diesem Ort eine Lebensweise, erklärt Lehrerin Sheila Hagler.
No matter what, when you didn't have any money or you were struggling to get by.
Egal was passierte, man hat immer seine Familie satt bekommen. Wenn nicht genug Geld für Essen da war, konnte man schnell aufs Brot und etwas fangen. Und das geht nun nicht mehr.
And now they can't even do that.
Die Menschen hier können jetzt nur warten. Der 74-jährige Henry Alexander kennt das Gefühl. Es sei wie das Warten auf den Hurrikan.
That's it, like waiting for a hurricane.
Nicole Markwald über die Auswirkungen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Vor 14 Tagen ist dort ein Spezialschiff abgebrannt, das seit Jahren im Auftrag von BP vor der Südküste der USA unterwegs gewesen ist, um neue Ölvorkommen zu finden. Professor Wolfgang Blendinger, Erdölgeologe an der TU Clausthal, guten Tag.
Grüß Gott, Frau Fuhrmann.
Wie sieht denn so ein Schiff aus? Was ist das für ein Schiff?
Man muss sich vorstellen, das ist eigentlich ein Schiff, das aussieht wie eine Bohranlage, die also auf dem Meer aktiv ist. Es ist ein sogenannter Halbtaucher, das heißt, dieses Schiff kann die Position über ganz komplizierte Methoden selber halten, ist also nicht direkt am Meeresboden verankert. Und kann nach Abschluss der Tätigkeiten, das kann also eine Explorationsbohrung sein oder eine Überarbeitung einer existierenden Bohrung sein, kann dann mehr oder weniger selbsttätig an die nächste Lokation weiter wandern, sozusagen im Meer.
Was da passiert, ist, dass in der Tiefsee nach Ölvorkommen gesucht wird, in dem Fall ungefähr in 1500 Metern Tiefe. Das heißt in dem speziellen Fall, dass möglicherweise ein Bohrkopf mehrere Kilometer in die Tiefe gejagt worden ist. Das hört sich ja an sich schon ziemlich kompliziert an. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar. Aber was vermuten Sie, was ist da passiert? Was könnte passiert sein?
Ja, was genau passiert ist, lässt sich aus den offiziellen Mitteilungen eigentlich nur sehr schwer entnehmen. Die Bohrung scheint, so wie es in der Presse berichtet wird, mehr oder weniger fertig gewesen zu sein. Das heißt, das Öl war gefunden. Die Bohrung wurde gerade mit Verrohrung belegt. Ja, die Verrohrung wurde dann einzementiert und nach diesem sogenannten Zementjob ist dann das Unglück passiert. Da muss also zunächst mal Öl und Gas an der Oberfläche ausgetreten sein, also auf dieser Bohrplattform selber und sich entzündet haben. Und anschließend muss es zu einer mechanischen Trennung zwischen den Installationen am Meeresboden, also in anderthalb Kilometer Tiefe unter Meeresspiegel und der Verbindung zur Ölplattform gekommen sein, was dann also zu dem unkontrollierten, bis heute nicht gestoppten Ausfluss von Öl und Gas am Meeresboden geführt hat.
Jetzt ist ja zu hören, Herr Blendinger, dass alle Lösungen, die es gibt, um den Austritt des Öls zu stoppen, Wochen bzw. sogar Monate dauern könnten. Warum ist das so schwer zu bekämpfen? Liegt das nur an der Tiefe?
Ja, das liegt zum Teil an der Tiefe. Das liegt auch an der technischen Herausforderung. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine sogenannte Entlastungsbohrung abteufen, wie der Geologe sagt, dann müssen Sie eigentlich ein Blatt Papier in der Entfernung von 3-4 Kilometer treffen, je nachdem, wie weit die neue Bohrung von der alten Bohrung entfernt positioniert wird. Das ist technisch möglich, aber das gelingt dann meistens erst beim zweiten oder dritten oder vierten Anlauf. Die Hoffnung, die wir haben, ist, dass sich die Lage eigentlich am Meeresboden in der Zwischenzeit vielleicht von selber beruhigt, was in den meisten Fällen in der Vergangenheit auch der Fall war. Wenn es ganz schlimm geht, kann das natürlich Monate dauern, dass das Öl dort unten austritt. Und wir wissen auch nicht genau, wie groß die Mengen sind. Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß, bezogen auf diese enormen, künstlich verursachten Blowouts in Kuwait 1991. Dort war die Sauerei eigentlich viel größer, wie das, was jetzt im Golf von Mexiko passiert.
Dennoch rückt nochmal in den Blick der Öffentlichkeit, wie eigentlich mittlerweile Ölvorkommen gesucht werden. Also die Tiefsee ist eines der Gebiete, wo man versucht, jetzt nochmal an neue Ölquellen zu kommen, denn wir brauchen viel Öl in dieser zivilisierten Wohlstandsgesellschaft. Es fehlt sonst auch den privaten Firmen der Zugriff in vielen Regionen wegen der staatlichen Ölforderung. Was denken die sich noch alles aus? Es wird ja auch zum Beispiel über die Arktis nachgedacht oder auch dort gesucht.
ganz einfach, das ist die Suche. Wenn das eine abgegrast ist, dann gehen wir eben zum nächsten Feld und versuchen im nächsten Bereich Öl und Gas zu finden. Das gelingt in der Tiefsee hier und da. Die Vorkommen sind wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß, spielen auch bei der gesamten Ölfördermenge eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Aber die Ölfirmen sind doch recht verzweifelt, weil eben an Land mehr oder weniger alles abgegrast ist.
Aber wenn Sie da in der Arktis bohren, das ist ja auch nicht einfacher. Lohnt sich das?
In der Arktis wissen wir, dort ist es kalt und dort ist es meistens dunkel. Und die Logistik ist dort sehr schwierig. Das kann alles natürlich bei genügend hohen Ölpreisen für die Preisfrage zu einem gewissen Punkt geregelt werden. Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel Arktis bleiben, wenn wir dort eine einfache Rechnung aufmachen, was die Höfigkeit angeht, das können wir recht gut prognostizieren. Dort wird die Arktis genauso wie die Tiefsee eigentlich immer vollkommen überschätzt, was die absoluten Mengen angeht. Die werden das Ölzeitalter vielleicht ein bisschen hinauszögern, aber die Problematik nicht letztendlich lösen.
Wie ist es mit den Ölsanden in Kanada? Dort versucht man ja auch mit einem neuen Verfahren Öl zu gewinnen.
Ja, die neuen Verfahren, die da in der Presse immer rumgeistern, die sind eigentlich so neu gar nicht. Es geht darum, eine Substanz, die mit Öl relativ wenig zu tun hat. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist eher nicht Teer oder Asphalt wie auf der Straße. Das müssen wir mit aufwendigen Verfahren, mit sehr viel Süßwassereinsatz, müssen wir das aus dem Sand rauswaschen und dann zu synthetischem Rohöl synthetisieren. Das gelingt in kleinen Mengen. Die Produktion ist eigentlich auch vernachlässigbar, also die Mengen, die dort produziert werden. Und es ist vor allen Dingen sehr energieaufwendig, was also vom Energieinput her eigentlich fast gar keinen Sinn macht. Und das zeigt eben schon, wie verzweifelt wir sind, hier an immer neue Ölmengen ranzukommen.
Ökologisch gesehen ist das mit den Ölsanden weniger verheerend als oder weniger riskant ökologisch gesehen?
Na, ökologisch gesehen sind die Ölsande weniger spektakulär wie der gegenwärtige dieser Ölspill im Golf von Mexiko. Die Umweltbelastung dort ist eher latent und unterm Strich sehr wahrscheinlich viel größer, weil eben sehr große Mengen Süßwasser verunreinigt werden, sehr große Mengen Waldmengen ganz einfach abgeholzt werden müssen. Ja, das sieht also aus wie ein Braunkohletagebau früher in der DDR in etwa. Und die latente Umweltbelastung, die schätze ich durch die Teersandabbaue und die Ölschieferabbaue natürlich genauso viel größer ein wie das relativ spektakuläre Ereignis gerade im Golf von Mexiko.
Über die vielfältigen Versuche, an das schwarze Gold heranzukommen, Professor Wolfgang Blendinger, Erdölgeologe an der TU Clausthal. Ganz herzlichen Dank. Verbohrt, das schmierige Geschäft mit dem Öl der Tag in HR2 Kultur. Auch Old Shatterhand bei Karl May war übrigens schon scharf auf das Geld, das man mit Öl machen konnte.
Der Ölgeruch, welcher das ganze Tal erfüllte, verstärkte sich in der Nähe des Wassers. Der Fluss musste also eine nicht unbedeutende Menge des Brennstoffes mit sich führen. Ich befand mich jetzt ganz in der Nähe meines Pferdes und bemerkte zu meiner Genugtuung auch Harry, welcher in einer der Hängematten lag. Er war eben im Begriff, dem neben ihm sitzenden Forster eine Auseinandersetzung zu machen. »Es ist ein unnützes und lästerliches Unternehmen, dear Uncle, und du hast dir die Sache wohl nicht ganz richtig berechnet«, hörte ich den Knaben sagen. »Willst du mich etwa das Kalkulieren lehren? Die Ölpreise sind nur deshalb so gedrückt, weil die Quellen zu viel liefern. Wenn wir also das Öl einen Monat lang ablaufen lassen, so muss es wieder teuer werden, und wir machen Geschäfte. Gute Geschäfte, sage ich dir. Ich lasse aus dem unteren Loch jetzt alles in unseren Wenango River fließen. Bis die Preise steigen, werden wir mit dem Bohrer weiter oben auch auf Öl getroffen sein, und da ich einen hinreichenden Vorrat von Fässern habe, so schicke ich dann im Verlauf von wenigen Tagen eine Quantität Öl nach dem Osten, die mir Hunderttausende einbringt.« »Das ist kein ehrliches Unternehmen«, sagte Harry. Forster wollte eine Entgegnung aussprechen, kam aber nicht dazu. Denn in diesem Augenblick geschah ein Donnerschlag, als sei die Erde mitten unter uns auseinandergeborsten.
Nicht offshore, aber auch gefährlich. Diese Explosion bei Karl May schauen wir uns später genauer an. Zurück zur realen Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. BP hatte dieses Spezialschiff losgeschickt und steht deswegen auch in der Kritik. Es wirkt zynisch, wenn eine smarte Sprecherin von British Petrol dann dieser Tage vor der Kamera steht und sagt, es geht jetzt gar nicht darum, wer schuld ist, darüber wollen wir jetzt nicht reden, lieber nach vorne schauen, auf die Rettungsmaßnahmen. Klar, darüber muss man auch nachdenken, aber über die Frage, wer denn schuld ist an der Katastrophe, wollen auch viele nachdenken. Dass das BP nicht passt, liegt auf der Hand, denn der Konzern hatte schon früher mit Vorwürfen zu tun, Sicherheitsvorkehrungen nicht zu beachten. Da half auch nicht, dass ausgerechnet BP lange schon an einem grünen Image bastelt. Barbara Wesel über BP, Schuld, Verantwortung und Image des Ölkonzerns.
Das zweitgrößte britische Unternehmen steht zunehmend auch im eigenen Land in der Kritik. Die Zeitung The Times berichtet heute, dass BP auf Probleme mit eben der Sicherheitsvorrichtung, die auf der Ölplattform Deepwater Horizon fatal versagte, bereits vor 10 Jahren aufmerksam gemacht worden war. Dennoch unternahm der Konzern nichts, um seine Partnerfirmen zum Einbau eines anderen oder eines verbesserten Systems zu veranlassen, so die Times. Und in der hiesigen Presse wird darüber spekuliert, wie teuer die Aufräumoperationen nach dem Desaster werden könnten. Bislang reichen die Schätzungen von 3 bis etwa 12 Milliarden Pfund, Tendenz steigend. Nicht genug, um BP wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, konnte der Konzern doch noch in der vergangenen Woche einen Quartalsgewinn von 125% verkünden. Da war das Desaster vor der Küste von Louisiana schon im Gange. Aber die Konzernleitung wiegelte ab und schien den Ernst der Lage erst zu begreifen, nachdem Präsident Obama die Schuld an der Katastrophe klar BP zuschob. Erst da reiste der oberste Boss Tony Hayward in die USA, um vor Ort für den Ruf seines Unternehmens zu kämpfen. Im Interview mit der BBC verneinte er vor allem, das Verhältnis zwischen BP und den Amerikanern sei getrübt.
Despite some of the rhetoric, frankly, we've established an incredible cooperative relationship with the federal authorities.
Trotz einiger Rhetorik arbeiten wir unglaublich kooperativ mit den US-Behörden zusammen, mit der Küstenwache, mit den Behörden vor Ort und so weiter. Bloß zur Höhe der Kosten hält er sich total bedeckt. Und wie die Rettung zustande kommen soll, darüber berichtet auch die britische Presse eher in pessimistischen Tönen. Jeder Versuch zur Abdichtung des Lecks werde bestenfalls Wochen dauern. Düstere Erwartungen scheinen über dem Konzern zu hängen. Der Preis der Aktie ist auf Talfahrt. Seit dem Unglück sank der Börsenwert des Unternehmens bereits um rund 20 Milliarden. Vorwürfe aber, BP habe eine schlechte Sicherheitsbilanz in den USA. Zuletzt zog vor 5 Jahren eine Explosion in einer Raffinerie in Houston Mega-Millionen Entschädigungs- und Strafzahlungen nach sich. Solche Vorwürfe weist BP-Chef Tony Hayward empört zurück.
I don't think it's a trend. I think this has got nothing to do with what went on at Texas.
Das ist kein negativer Trend. Das hat nichts mit dem zu tun, was vor 5 Jahren in Texas passierte. Das hier war nicht unsere Ausrüstung, nicht unser Personal, nicht unsere Verfahren. Was aber den Image-Schaden angeht, wird sich BP kaum mit seinen Subcontractors herausreden können. Marketing-Experten erwarten, dass der Konzern unter diesem Unglück langfristig leiden werde, dass seine Versuche, vor allem sich als grünes Unternehmen mit neuen Energien zu verbinden, davon zunichte gemacht werden. Denn BP werde damit im Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder fest mit dem alten, schmutzigen Image der Ölindustrie verbunden.
Barbara Wesel über British Petrol, wie der Brite sagt, BP. Ein Image allein macht noch keinen grünen Konzern, zumal wenn das grüne Image wiederholt grob verschmutzt wird. Jürgen Döschner, WDR-Wirtschaftsredakteur und Erdölexperte, guten Tag. Herr Döschner, hören Sie mich? Ich höre
guten
Herrn
Tag.
Döschner. Ja, doch, jetzt hört mich Herr Döschner, wunderbar.
Ich höre Sie gut, ja.
BP machte ja eben diese grüne Image-Kampagne, ja. Setzte trotzdem immer weiter schwerpunktmäßig aber dabei auf Öl. Wie überzeugend kann das dann sein?
Ja, ich hoffe, ich werde gehört. Also, dass die Umbenennung von BP in Beyond Petrol, dass das eigentlich nur ein sogenanntes Greenwashing war. Also der Versuch, diesem Konzern ein grünes Image zu geben. Die Investitionen, die BP in die erneuerbaren Energien gesteckt hat, das gab es in der Tat, waren im Vergleich zu dem, was in die Förderung von Öl und Gas gesteckt wurde, wirklich äußerst gering. BP hat sich zu einem Vorreiter des Offshore-Drilling, also der Produktion von Öl und Gas im offenen Meer herausgebildet und hat dort zig Milliarden investiert. Also mit dem Beyond Petrol ist es noch weit hin.
Jetzt wird immer gesagt, wirtschaftlich ist BP noch nicht am Abgrund durch die Katastrophe. Die fahren einfach riesige Gewinne ein, obwohl sie sagen, wir übernehmen alle Kosten. Kann es dennoch sein, dass dieser Image-Schaden sich doch durchaus dramatisch auswirkt, Herr Döschner?
Ja, natürlich. wird ja auf jeden Fall noch dazukommen, die unmittelbaren Kosten, die BP durch diese Katastrophe hat. Da gehen ja die Schätzungen schon bis zu 14 Milliarden Dollar. Es hängt in der Tat davon ab, wie schnell es gelingt, das Loch zu stopfen und das Öl aufzufangen. Unter Umständen kann es ja sogar noch mehr sein. Und angesichts der Tatsache, dass aus diesem Unglück ja auch politische Konsequenzen zu hoffen, zu erhoffen oder aus Sicht von BP zu befürchten sind, kann man dort mit weiteren indirekten und Folgekosten rechnen, zum Beispiel durch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Die Rede ist ja zum Beispiel davon, dass jetzt bei solchen Offshore-Anlagen dieses Ventil, das dort nicht funktioniert hat, auf 1500 Meter Tiefe mit einer Fernauslösung ausgestattet werden muss. Das kostet für jede Bohrinsel 500.000 Dollar. Und wenn man sich vorstellt, dass allein im Golf von Mexiko 4000 solcher Inseln, Förderinseln und Bohrinseln unterwegs sind, dann kann man sich vorstellen, welche Kosten das allein für diesen Bereich ausmachen würde. Und dann gibt es noch die weiterreichenden Folgen. Die Überlegungen sind ja, dass man das Offshore-Drilling zumindest in bestimmten Tiefen einschränken sollte. Auch die von Präsident Obama in den USA angepeilte Lockerung des Bohrverbotes in anderen Regionen, zum Beispiel vor der Küste von Florida oder im Atlantik, wird schon von politischer Seite wieder überlegt, sodass es sein könnte, dass diese Pläne von BP und auch anderen Ölkonzernen, die Förderung im offenen Meer und in großen Tiefen auszuweiten, dass die hinfällig werden und dadurch eben weniger Öl produziert wird. Die Reserven werden schrumpfen und dadurch auch der Wert des Unternehmens BP und mit ihm vielleicht auch noch der Wert anderer Unternehmen.
Jetzt ist man schnell bei der Hand mit den Vorwürfen, da sieht man doch wieder, wie die Ölmultis wirtschaften. Aber diese privaten Ölförderkonzerne haben ja gar nicht mehr oder haben gar nicht wirklich die Oberhand auf dem Erdölmarkt. Vielmehr bestimmen eigentlich die staatlichen Konzerne mittlerweile diesen Markt. Die Frage, also was hat das eigentlich zur Folge, dass die Privaten nicht mehr so großen Einfluss haben? Und die zweite Frage gleich hinten dran, weil wir leider diese Verzögerung in der Leitung haben, sind die staatlichen vielleicht dann sogar grüner oder sicherer?
Ja, man unterscheidet ja in der Tat zwischen IOCs, also International Oil Companies, wie zum Beispiel BP oder Exxon, und auf der anderen Seite NOCs, also National Oil Companies, wie zum Beispiel Gazprom oder Saudi Aramco. Und diese National Oil Companies haben inzwischen die Macht oder die Verfügungsgewalt über fast 90% der Erdölreserven auf der Welt. Die Tatsache, dass die privaten, also die nichtstaatlichen Ölfirmen wie BP und Exxon bei der Förderung immer noch die Nase vorn haben, die ist da gar nicht so wichtig, denn die Frage ist ja, wie wird das in Zukunft aussehen? Die privaten Ölcompanies müssen sich jetzt um die wenigen noch verbliebenen Ölquellen streiten und schlagen, die noch verfügbar sind, jenseits eben solcher Quellen wie zum Beispiel im Bereich der OPEC oder von Russland. Und auf der Suche nach noch förderbaren Ölquellen stoßen sie eben auf immer schwierigere Gebiete, stoßen immer tiefer, wirklich beim Offshore-Drilling in immer tiefere Regionen hervor, sodass eben sie gezwungenermaßen ausweichen müssen. Und in der Tat, faktisch bedeutet das, dass die staatlichen Ölkonzerne wie zum Beispiel Saudi Aramco, die ja im Offshore-Bereich noch gar keine oder kaum Erfahrungen haben, auf diese Art und Weise faktisch die saubereren Ölunternehmen sind.
Jürgen Döschner, WDR-Wirtschaftsredakteur und Erdölexperte, ganz herzlichen Dank. Herr Döschner war nicht im Studio im WDR hörbar, sondern mit einer mobilen Übertragungseinheit auf Recherche unterwegs in Sachen Energiewirtschaft. Und da hat uns kein Bohrloch, sondern ab und zu wohl ein Funkloch erwischt. Verbohrt, das schmierige Geschäft mit dem Öl, der Tag in HR2 Kultur. Old Shatterhand ist fündig geworden. Von seinem neuen Ölfund verspricht er sich viel Geld, aber es kommt anders.
Der Boden erzitterte, und als ich das Auge erschrocken seitwärts wandte, sah ich im oberen Teil des Tales, da wo der Erdbohrer tätig gewesen war, einen glühenden Feuerstrom fast 50 Fuß senkrecht in die Höhe steigen, welcher flackernd oben breit auseinanderfloss und, wieder zur Erde niedersinkend, mit reißender Schnelligkeit das abfallende Terrain überschwemmte. Zugleich drang ein scharfer, stechender, gasartiger Geruch in die Atmungswerkzeuge, und die Luft schien von leichtflüssigem, ätherischem Feuer erfüllt zu sein. Ich kannte dieses furchtbare Phänomen und stand mit einem einzigen Sprung mitten unter der vor Schreck fast todesstarren Gesellschaft. »Schnell!« Der Bohrer ist auf Öl getroffen und ihr habt versäumt, alles Feuer in der Nähe zu verbieten. Nun breiten sich die Gase aus und haben sich entzündet. Schnell, sonst brennt in 2 Minuten das ganze Tal, rief ich. Die Flut des hochaufsprühenden Öles, welches sich mit unglaublicher Raschheit über das ganze obere Tal ausbreitete, hatte jetzt den Fluss erreicht. Und nun galt es, alles einzusetzen für das nackte, bloße Leben.
Jetzt gilt es zu löschen. Ob es gelingt? In diesem Fall erfahren Sie das noch im Verlauf der Sendung. Bei der realen Ölpest vor der Küste Nordamerikas ist das Rettungskonzept noch ungewiss, das Gelingen der Maßnahmen noch fraglich, auch heute noch. Mittlerweile hängt aber vom Umgang mit der Katastrophe nicht mehr nur die Zukunft von Menschen, Pflanzen, Tieren ab, sondern auch das Ansehen von Präsident Obama. Vor den Küsten Nordamerikas gibt es hunderttausende Bohrlöcher. Viele sind nur zum Teil ausgebeutet und sollen vielleicht noch einmal später wieder aufgebohrt werden. Gleichzeitig gibt es eine Reihe neuer Bohrvorhaben, die Präsident Obama jetzt erst einmal noch nicht genehmigt hat. Trotzdem steht er in dieser Katastrophe nicht als Held da. Parallelen werden gezogen zum Hurricane Katrina und der späten Reaktion des damaligen Präsidenten Bush. Hat Obama zu spät reagiert? Sabine Müller aus Washington.
Für Barack Obama war es am vergangenen Sonntag nicht leicht, ein gewiefter Krisenmanager zu sein. Erst der Flug nach New Orleans, dann 2 Stunden Autofahrt an die Küste, dann ein Statement im strömenden Regen. Aber Obama nahm all das stoisch hin, denn der Präsident hatte etwas zu beweisen. Er wollte beweisen, dass er die Ölkrise im Griff hat, dass dies nicht sein Katrina-Moment ist.
That damn oil slick! Obama's Katrina!
Der konservative Radiomoderator Rush Limbaugh spricht genüsslich von Obamas Katrina, weil er weiß, was diese Worte für Bilder hervorrufen. Bilder von Präsident George W. Bush, der 2005 beim Hurricane Katrina eine ganz schlechte Figur als Krisenmanager machte, dessen Regierung viel zu spät auf die Katastrophe im Golf von Mexiko reagierte. Auch Obama muss sich Kritik gefallen lassen. Seine Regierung hätte früher handeln können, heißt es in vielen US-Medien, aber sie habe sich lange von der Ölfirma BP beruhigen lassen und darauf gesetzt, dass die das Problem schon löse.
This incident occurred on April the 20th. It really wasn't until April the 28th until the administration fully deployed federal resources.
Das Unglück passierte am 20. April, aber es dauerte bis zum 28., bis die Regierung alle Mittel einsetzte, um zu helfen, kritisiert der republikanische Abgeordnete Mike Pence. Der Präsident versuchte bei seinem Auftritt in der Krisenregion Stärke und Entschlossenheit zu demonstrieren. Er verbrachte einen guten Teil seiner kurzen Rede damit, die Reaktion seiner Regierung zu loben.
From day one, we have prepared and planned for the worst.
Wir haben uns vom ersten Tag an auf das Schlimmste vorbereitet und dafür geplant, sagte Obama. Es gibt durchaus unabhängige Beobachter, die das genauso sehen und sagen, die ersten Reaktionen der Regierung hätten einfach nur wenig öffentliche Beachtung gefunden, weil die Ölpest damals noch nicht wirklich als Katastrophe im öffentlichen Bewusstsein war. So unterschiedlich das Handeln der Regierung beurteilt wird, in einem sind sich die Beobachter einig. Die Ölpest bringt das sorgsam austarierte Konstrukt von Obamas Umwelt- und Energiepolitik ins Wanken. Erst vor einem Monat hatte Obama zum Erstaunen und Entsetzen vieler Demokraten und Umweltschützer angekündigt, er wolle die Ölförderung vor den US-Küsten ausweiten. Dabei ging er auch auf die Bedenken ein, die es dagegen gibt, und argumentierte, man werde neue Technologien einsetzen, um die Auswirkungen der Bohrungen zu reduzieren.
We'll employ new technologies that reduce the impact of oil exploration.
Gut eine Woche nach dem BP-Unglück schickte Obama seinen wichtigsten Berater David Axelrod vor die Kameras, um das Vorhaben erstmal zu stoppen.
No domestic drilling in new areas is going to go forward until there is a adequate review of what's happened here.
Es werden keine neuen Fördergebiete erschlossen, solange nicht geklärt ist, was hier passiert ist, sagte Axelrod. Die Ölbohrungen vor der Küste waren ein Zugeständnis Obamas an die Republikaner. Damit hoffte er, aus ihren Reihen einige Stimmen für sein geplantes Klimaschutzgesetz zu gewinnen. Jetzt frohlocken Gegner der Bohrpläne aus Obamas eigener Partei.
I think that's dead on arrival now.
Das ist das Aus für Ölbohrungen vor der Küste, glaubt der demokratische Senator Bill Nelson aus Florida. Und es könnte das Aus für das gesamte Klimaschutzgesetz bedeuten, zumindest für die nächste Zeit. Schon vor dem Unglück im Golf von Mexiko mehrten sich die Anzeichen dafür, dass das Thema in Washington nicht mehr Priorität hat. Die Ölpest könnte der endgültige Todesstoß gewesen sein.
Sabine Müller über den Umgang der Politik mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Dort stehen die privaten Ölfirmen unter Beschuss, die diese Bohrinsel betrieben haben, vorne dran BP. Wir haben schon gehört, dass aber ein Großteil des Erdölmarktes von staatlichen Ölkonzernen kontrolliert wird. Die erdölexportierenden Länder haben sich 1960 zusammengeschlossen zur OPEC, genauer gesagt einige der erdölexportierenden Länder. Häufig ist die OPEC in Kritik, weil diesem Kartell der Ölförderländer Mitschuld an Sprit- und Heizölpreisen gegeben wird, an hohen vor allen Dingen. Professor Andreas Goldthau, Associate Professor an der Central European University of Hungary, eine amerikanische Universität in Budapest. Guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Welche Macht hat denn die OPEC wirklich? Kontrolliert sie den Erdölmarkt?
Gut, also wenn man an die OPEC denkt, dann denkt man natürlich prinzipiell, wie Sie schon angedeutet haben, an sowas wie 1973, an leere Autobahnen, eventuell auch an den glitzernden Reichtum der Ölscheichs. Und man denkt an etwas, was man gemeinhin als ein machtvolles Kartell darstellt. Aber wenn man mal einen Schritt zurückgeht, dann muss man das doch durchaus in Frage stellen. Denn was ist ein Kartell? Ein Kartell ist ein Zusammenschluss von Marktteilnehmern mit dem Ziel, die Bedingungen für das Angebot oder die Nachfrage eines Produktes festzulegen, im Sinne der Kartellteilnehmer. Das Ziel ist, monopolähnliche Zustände zu bekommen, ohne natürlich die Eigenständigkeit der Kartellteilnehmer aufzugeben. So, und soweit die Theorie. In der Praxis sieht es aber so aus, dass ein Kartell effektiver ist, je weniger Teilnehmer es hat, je mehr vom Markt katalysiert ist und je mehr Einigkeit unter den Mitgliedern über die Zielsetzung dieses Kartells überhaupt herrscht. Und zuletzt, es hängt natürlich auch stark von der Frage ab, ob Mechanismen zur Durchsetzung von Kartellbeschlüssen existieren. Mhm. Wenn man sich die OPEC mal genau anschaut, dann wird es halt hier schon sehr schwierig. Teilnehmer, wir haben 12. Wir haben nicht nur einen oder zwei, wie in monopolähnlichen Märkten, sagen wir dem PC-Markt, Microsoft kommt hier in den Sinn, sondern wir haben 12. Jeder hat eine Stimme. Der Markt ist auch nicht vollkommen katalysiert. 40% der Produktion vereinen sich auf dem OPEC. Der Rest ist außerhalb der OPEC. Das heißt also, die OPEC hat nur einen bestimmten Anteil an der Produktion. Sie hat mehr an Reserven, das ist richtig. Aber die Produktion selbst ist immer noch im Minderheitsanteil.
Und das heißt also, die da drin sind, vertreten auch nicht unbedingt immer eine Richtung.
Exakt, das wäre der dritte Punkt. Wie viel Einigkeit haben wir denn über die Zielsetzung des Kartells überhaupt? Also was man sehen muss, ist, die OPEC ist ja kein kohärenter Block, sondern es sind, wie gesagt, 12 Länder und die sind äußerst, äußerst unterschiedlich, vor allem hinsichtlich ihrer zwei bestimmter Punkte. Das eine sind Reserven. Sie haben Länder wie Saudi-Arabien zum Beispiel, das hat einfach mal 22% der Welt Erdölreserven, zumindest derjenigen, die nachgewiesen sind. Und dann haben sie Indonesien, das natürlich mittlerweile auch aus diesem Grund ausgeschieden ist, ist jüngst zu einem Nettoimporteur geworden. Indonesien zum Beispiel hatte 0,4%. Das heißt also, sie haben Länder mit äußerst großen Unterschieden hinsichtlich der Reserven. Aber gleichzeitig sind diese Länder auch äußerst unterschiedlich abhängig vom Öl. Saudi-Arabien zum Beispiel zieht nahezu 100% seiner Staatseinnahmen aus dem Öl, während hingegen, wenn sie wieder zurück zu Indonesien gehen, das nur ein Bruchteil ist. Mhm. Das heißt also, diese Staaten haben einfach hinsichtlich der Förderpolitik und der Quotenpolitik dieses Kartells äußerst unterschiedliche Vorstellungen. Wenn sie Saudi-Arabien sind, dann wollen sie natürlich die Konsumenten möglichst lange am Öl halten, wie so ein Junkie an der Nadel. Wenn sie Indonesien sind aber, dann ist das Öl A weniger für sie wichtig und B wollen sie in möglichst kurzer Zeit einen möglichst hohen Preis dafür erzielen, um zum Beispiel andere Sektoren der Wirtschaft anzukurbeln.
Da wird schon ganz gut deutlich, dass da einfach verschiedene Interessen vorherrschen, auch innerhalb einer Organisation. Aber Sie haben auch selber schon gesagt, es sind wichtige Länder gar nicht drin, zum Beispiel Russland, Norwegen oder Brasilien. Das heißt, die wollen lieber unabhängiger agieren. Bringt dieses Bündnis, die OPEC, den Mitgliedstaaten eigentlich zu wenig? Ist das eine falsche Struktur?
Naja, also die falsche Struktur muss man nicht unbedingt sagen. Es ist auch ein historisches Produkt. Man muss ja sehen, woraus die OPEC entstanden ist. Die OPEC war im Endeffekt eine Antwort auf das Kartell der sieben Schwestern, also die sieben damals dominierenden westlichen Ölunternehmen, heute privat, heute im Minderheitsanteil hinsichtlich der Reserven. Aber die haben ja bis 1960 im Endeffekt den Ölmarkt beherrscht. Die OPEC ist eine Reaktion darauf und sie war politisch, vielleicht auch sozioökonomisch auf jeden Fall verständlich und nachvollziehbar. Die Struktur folgt natürlich dann diesem historischen Kontext. Damals sagte man, das ist eine Vereinigung von ölfördernden Staaten, die aber sich gleichzeitig auch noch als Entwicklungsstaaten verstanden haben. Und man war sich einig, dass keiner mehr Macht als der andere haben sollte. Das heißt, man kam mit einer Stimmenverteilung auf, die halt ein Land, eine Stimme bedeutete, und das ist bis heute so geblieben und keiner will es aufgeben. Was man natürlich machen könnte, ist, wie Sie schon angedeutet haben, man könnte versuchen, den Markt oder die Marktkartellisierung zu vergrößern. Man könnte versuchen, Russland reinzubringen. Man könnte versuchen, Brasilien hineinzubringen, das jetzt ein aufstrebender Produzentenstaat werden wird. Aber hier sind zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, sie lösen damit halt natürlich nicht das kollektive Handlungsdilemma, ja, dass sie vergrößern nur die Anzahl der Staaten, die wiederum alle mit einer Stimme abstimmen müssen und wiederum alles blockieren können. Aber sie haben natürlich auch wenig Anreiz für Staaten wie, sagen wir, Russland, in diesem Kartell überhaupt eine teilnehmende Funktion einzunehmen, denn Russland ist besser außerhalb der OPEC aufgehoben. Da ist es freier, kann eigens über seine Förderpolitik entscheiden und im Endeffekt kann es, wenn wir es ganz offen sagen, als Trittbrettfahrer fungieren.
In diesem Jahr feiert die OPEC ihr 50-jähriges Bestehen. Das hört sich alles so an, als wäre man nicht ganz sicher, ob die auch 100 werden kann, diese Organisation, die OPEC und ihre Macht. Vielen Dank, Andreas Goldau, Associate Professor an der Central European University in Hungary in Budapest und Autor des Buches Die OPEC, erschienen bei Hansa. Verbohrt, das schmierige Geschäft mit dem Öl, der Tag in HR2 Kultur. Old Shatterhand hat sich auch verbohrt. Naja, eigentlich hat er nur die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, denn statt nur Öl kam bei seiner Bohrung auch Feuer.
Mit jeder Sekunde wuchs die Gefahr. Der glühende Strom hatte die Lagerräume erreicht und nun sprangen die Fässer mit kanonenschussähnlichem Knall und ergossen ihren sofort in heller Lohe brennenden Inhalt in das auf diese Weise immer mehr anwachsende und immer rascher vorwärts schreitende Feuermeer. Die Atmosphäre war zum Ersticken heiß. Ich hatte das Gefühl, als koche ich in einem Topf siedenden Wassers. Und doch wuchsen Hitze und Trockenheit mit solcher Rapidität, dass ich innerlich zu brennen vermeinte. Diesseits des Flusses war kein Ausweg. Deshalb ins Wasser, hinüber, auf die andere Seite. Ein leiser Schenkeldruck, ein Sprung des gehorsamen Mustangs und hoch auf schlugen die Wellen über uns zusammen. Das Pferd war schneller gewesen als das lohende Element. Jetzt aber kam es flammend und himmelhoch züngelnd den Fluss herabgewälzt und fand in dem aus der Quelle hineingeleiteten Petroleum immer neue Nahrung. Die Augen lagen mir wie geschmolzenes Metall in ihren Höhlen, und das von ihnen aufgefangene Licht wollte mir das Hirn verbrennen. Die Zunge strebte zwischen den trockenen Lippen hervor. Ich hatte durch den ganzen Körper ein Gefühl, als bestehe er aus glimmendem Schwamm, dessen lockere Asche jeden Moment auseinanderfallen könnte.
Old Shatterhand wollte Öl Shatterhand sein und hat weiter mit den Folgen seiner Ölbohrung zu kämpfen. Auch hier keine Rettung in Sicht in Winnetou 2 von Karl May. HR2, der Tag. An Öl verdienen nicht nur Saudi-Arabien, Venezuela, Libyen, Russland, Norwegen und andere bekannte Ölförderländer. Auch afrikanische Länder sind mittlerweile sehr aktiv im Erdölgeschäft. Und denen wollen wir uns jetzt zuwenden. Gabuns Reserven sind schon bald erschöpft. In Angola hat der Ölboom gerade erst so richtig begonnen. Neue Techniken und die steigende Nachfrage machen Afrikas Ölnationen Hoffnung, am Energiehunger der Industrienationen gut verdienen zu können. Immer mehr afrikanische Länder steigen in das Ölgeschäft ein, von Sudan, Äquatorialguinea über Uganda bis zur Demokratischen Republik Kongo. Mit am längsten im Geschäft ist Nigeria. Das Land zählt zu den größten Ölförderländern weltweit, allerdings nicht ohne Probleme.
Nigeria ist schon heute der größte Versorger der USA in Afrika. Branchenkenner Simon Wardell sagt, warum Westafrikas Erdöl für den Westen so wichtig ist. Es ist sehr wichtig. Erst einmal liegt es günstig, um das Öl in die Vereinigten Staaten zu transportieren. Und dann ist es eine Sorte von hervorragender Qualität. Wenig Kohlenstoff, wenig Schwefel. Das ist ein hochgeschätztes Rohöl, das gut zu einer Qualität zu verarbeiten ist, die die Welt zunehmend haben will für Diesel oder Benzin. Im Wettstreit vor allem mit China ringen die USA um das Öl aus dem Golf von Guinea. Aber nur eine kleine Elite wird davon reicher. Die Armen gucken in die Röhre oder sie zapfen illegal Pipelines an, mit oft verheerenden Konsequenzen. Explosionen, tote Böden, verseuchtes Wasser. Mehr als jeder zweite Nigerianer lebt unterhalb der Armutsgrenze. Dagegen hat sich schon vor zwei Jahrzehnten der Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa aufgelehnt. Doch Militärdiktator Sani Abacha ließ den Dissidenten 1995 trotz internationaler Proteste hinrichten. Saro-Wiwa beklagte Armut und Umweltzerstörung im Niger-Delta, also genau dort, wo heute bestens bewaffnete Rebellen und Kriminelle den Ölkonzernen und der Regierung das Leben schwer machen. Als die Lage zuletzt im September 2008 unhaltbar wurde, da trat Shell-Sprecher Olaf Jasne in Nigeria vor die Presse.
We had an attack yesterday morning against one of our stations in the Delta.
Wir hatten gestern einen Angriff auf eine unserer Stationen im Niger-Delta und einer unserer Wächter wurde getötet. Das ist sehr traurig. Wir werden uns nie an so etwas gewöhnen. Aber für die Sicherheit ist die Regierung verantwortlich.
Ein anschließend verkündeter Waffenstillstand wurde von der Bewegung zur Befreiung des Niger-Deltas, kurz MENT, inzwischen wieder aufgekündigt. MENT bekannte sich im März dieses Jahres zu einem Sprengstoffanschlag in der südnigerianischen Stadt Warri im Delta State. 6 Menschen wurden dort verletzt, eine Zeugin.
The truth is going to confront us.
Man muss sich der Wahrheit stellen. Was hier passiert ist, ist ein Zeichen, dass die Amnestie nicht funktioniert hat. Die Amnestie hat nichts gebracht. Die Leute sind weiter unzufrieden.
These are people that are dissatisfied.
Die Folgen der Sicherheitskrise machen sich regelmäßig auch auf dem Weltmarkt für Rohöl bemerkbar. Nigerias Förderung brach zeitweilig massiv ein.
Wir mussten in den vergangenen 3 Jahren unsere Produktion drosseln und Schäden an unseren Anlagen hinnehmen. Aber wir haben das Gefühl, dass die Regierung gewillt ist, die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Dank moderner Technik wird zunehmend vor den Küsten Afrikas offshore Öl aus einer Tiefe von mehr als 1000 Metern gefördert, so wie vor der US-Küste. Auch Nigeria hat Offshore-Felder ausgewiesen. 120 Kilometer von der Küste entfernt ist die Bonga-Plattform im Meeresgrund verankert. Weit weg von der sozialen Misere des Festlandes und seinen Rebellen. Doch vor 2 Jahren griffen die Rebellen genau diese Plattform an. Erobern konnten sie sie nicht. Doch die Hoffnung, die Tiefseeförderung draußen auf dem Meer sei 100%ig sicher, sie hat sich in Nigeria spätestens mit diesem Angriff zerschlagen.
Stefan Ehlert über das Öl in Nigeria und die damit verbundenen Konflikte. In Nigeria fordern also Rebellengruppen immer wieder die Beteiligung der Bevölkerung an den Erträgen aus der Erdölförderung. Unruhen, Anschläge, Tote, das alles bedeutet die Ölwirtschaft für Nigeria neben Wirtschaftskraft. Dr. Matthias Basedau vom German Institute of Global and Area Studies, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Werden denn solche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Ölförderung zunehmen in solchen Ländern?
Es ist natürlich schwierig zu sagen, inwieweit sie zunehmen werden. Wir müssen allerdings weiterhin damit rechnen. Ich möchte aber dazu sagen, dass sie natürlich nicht selbstverständlich sind. Das heißt, sie sind nicht zu vermeiden. Das hängt auch viel mit den negativen Kontextbedingungen in den Ländern selbst zusammen. Also es gibt eine schwache Regierungsförderung. Erdölförderregionen werden nicht beteiligt. Die Sicherheitskräfte sind nicht in der Lage, Dinge zu schützen. Es gibt Konflikte zwischen Identitätsgruppen. Man könnte aber sagen, dass in vielen afrikanischen Erdölförderländern diese negativen Bedingungen vorliegen. Insofern können wir in Zukunft allerdings in unbestimmtem Umfang weiter leider mit solchen Konflikten rechnen.
Viele Staaten, die ansonsten eher schlecht aufgestellt sind, machen ja auch mit Öl richtig Geld. Ist da auch eine Gefahr, dass sozusagen indirekt Konflikte angeheizt werden, in denen dieses Geld zum Beispiel für Waffenkäufe benutzt werden kann?
Das kommt drauf an, würde ich mal sagen. Also einerseits innerhalb von afrikanischen Staaten könnte es natürlich sein, dass potenzielle Rebellen sich sozusagen an Ölpipelines oder an dem Personal durch Kidnapping zu schaffen machen und dadurch Geld bekommen und sozusagen ihre Rebellion finanzieren. Umgekehrt ist es aber eher so, dass die Regierungen an diesen Geldern verdienen und dann möglicherweise Krieg gegen die Rebellen führen können, aber diese natürlich auch besiegen können. Wenn wir allerdings die außenpolitische Dimension uns angucken, dann besteht die Gefahr natürlich schon, dass Länder aufgrund ihres Ölreichtums aufrüsten und dadurch zumindest mächtiger werden oder im schlimmsten Fall das sogar für militärische Drohungen oder auch Aktionen nutzen.
Wo war denn das Erdöl bisher länderübergreifend auch Kriegsgrund oder Konfliktgrund? Man muss ja eigentlich nur an den Irak denken oder an Kuwait.
Sicher, also ich denke, in Afrika gab es das durchaus auch, aber wir haben natürlich das Szenario gehabt, dass der Irak zweimal seine Nachbarn attackiert hat unter Saddam Hussein, einmal Iran 1980 und einmal Kuwait 1990. 2003 ist es natürlich auch naheliegend, dass das Öl eine beträchtliche Rolle bei der Invasion des Irak durch die USA gespielt hat. Hier müssen wir natürlich bedenken, dass es auch noch andere Motivationen gegeben haben kann, also beispielsweise ein neokonservativ inspirierter Demokratieexport oder dass man einfach mit Saddam Hussein abrechnen wollte. Also es ist oft auch schwierig, die Motive von Akteuren festzustellen. Aber wir können natürlich sicher sein, dass die Situation des Irak eine andere wäre, wenn er nur, wie mal ein berühmter Beobachter gesagt hat, wenn er nur Datteln exportieren würde.
Jetzt könnte man natürlich, Herr Basedow, durchaus auch denken, dass Erdöl exportierende Länder, aber natürlich auch Erdöl importierende Länder vielleicht was dazu beitragen können, dass eben der Ölexport oder das Geschäft mit dem Öl nicht unbedingt zu Eskalationen führt. Heute aktuell gibt es eine Meldung, Dirk Niebel traf den ghanaischen Energieminister. Ghana ist ja auch dabei, den Energiesektor auszubauen. Und da hat jetzt eben der Minister darauf gedrungen, dass man die Erlöse aus der Ölförderung eben auch nachhaltig einsetzt, die Ghana beteiligt und auch transparent das Geld verwendet. Also ist das so was, wo man sagen kann, ja, auch wir Öl importierende Länder haben da eine Verantwortung, müssen darauf schauen, woher wir das Öl bekommen?
Ja, also da würde ich absolut zustimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, auch dafür zu sorgen, dass innerhalb der Länder selbst ordentlich gewirtschaftet wird. Es ist zum Beispiel so, dass nicht nur die Länder selbst transparent mit ihren Einnahmen umgehen sollten, sondern natürlich auch, dass die Erdölfirmen diese Zahlung, die sie tätigen, offenlegen sollten. Und der Ansatz, den man in Ghana hat, das Sie ja eben genannt haben, ist, glaube ich, der ganz richtige Weg. Denn Ghana hat sich beispielsweise auch aktiv darum bemüht, die Erfahrungen von Norwegen sozusagen für den Aufbau seiner eigenen Ölindustrie und der Verwendung seiner Öleinnahmen zu nutzen. Denn Norwegen ist eines der wenigen Beispiele, wo die Erdöleinnahmen wirklich positiv verwendet wurden. Also wir können selbst auch viel dazu beitragen, dass Erdöleinnahmen auch anderswo ordentlich verwendet werden.
Dr. Matthias Basedow vom German Institute of Global and Area Studies, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Vor den Küsten der USA haben Profis gebohrt, aber wir haben gehört, dass verschiedene Thesen im Raume stehen, warum diese Tiefseebohrung dennoch schief ging. Wir haben darüber gesprochen, dass die privaten Ölfirmen das Risiko suchen müssen, weil der Markt und vor allem die Ölreserven von den staatlichen Ölförderunternehmen kontrolliert werden. Und wir haben auch davon gehört, dass Erdöl schon häufig Ursache für Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen war. Das wird auch in Zukunft so sein, wenn nicht eine gewisse Verantwortung auf importierender und exportierender Seite wahrgenommen wird. Aber es gibt doch Alternativen. Warum setzen die sich nicht durch? Warum sind wir so abhängig vom Öl? Dr. Hans-Jochen Luhmann, Wuppertal Institut für Klima und Umwelt und Energie, da arbeiten Sie. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Liegt es denn daran, dass das Erdöl so ein besonders guter Energielieferant ist?
Genau, kein Energieträger hat diese Dichte wie Erdöl und deswegen wird Erdöl und seine Produkte im Wesentlichen gefördert, um es im Verkehr einzusetzen. Dann gibt es Nebenprodukte, die verheizt man dann auch. Aber das eigentliche Ziel ist, den Verkehr zu betreiben.
Das heißt, das, was durch die Gegend fährt und Energie braucht, also keine Leitungen braucht, da ist Öl unschlagbar?
Genau, deswegen heißt das Auto Auto. Das ist ja griechisch selbst bewegt. Das sind selbst transportierte Verbrennungskraftmaschinen. Also da wird eben der Kraftstoff mitgeführt. Und deswegen ist diese Energiedichte so wichtig.
Aber für die Staaten wird ja auch automatisch eine gewisse Abhängigkeit mitgeführt. Deutschland importiert Öl. Das heißt, wir sind auch abhängig von bestimmten Staaten. Ist das nicht auch einfach ein wirklich starker Nachteil dieser Konzentration auf Öl?
Ja, den versteht man aber erst, wenn man sagt, wir verbrauchen das im Verkehr und Verkehr ist die Basis unserer arbeitsteiligen Wirtschaft. Das heißt, wenn der Verkehr zusammenbricht, dann haben wir wirklich ein Überlebensproblem. Und insofern ist das eine Abhängigkeit in einem ganz spezifischen Sektor und das ist, glaube ich, das Besondere. Die Abhängigkeit von bestimmten Staaten ist, wir sind ja im Prinzip diversifiziert, glaube ich, nicht so das Wesentliche daran.
Wir sind aber auch abhängig davon, dass es diesen Rohstoff gibt. Und da gibt es die sogenannte Peak-Oil-Theorie von Geologen, die immer wieder versuchen herauszufinden, herauszurechnen, zu kalkulieren, wann denn eigentlich die Erdölförderung nicht mehr gesteigert werden kann. Wann wird dieser Punkt erreicht sein? Was glauben Sie?
Da muss man genau auf die Definition schauen. Wenn man es angemessen definiert, sind wir etwa in der Größenordnung, wo die Steigerung der klassischen Ölsorten nicht mehr möglich ist. Deswegen ja das Phänomen, dass man in nicht klassische Tiefsee und andere Lagen geht. Da haben die Malissans recht, denn man muss sagen, das sind wirklich pensionierte Insider. Der Ölmarkt ist überschwemmt mit falschen Interessen, verdrehten Informationen. Und deswegen, denke ich, haben diese Pensionäre die richtigen Zahlen.
Aber was kommt dabei raus bei diesen Zahlen? Also im Moment ist es ja so, dass unser Verbrauch immer weiter angestiegen ist.
Ja, so ist es. Und es gibt eben gute Gründe, dafür zu sorgen, dass keine Panik ausbricht. Im Verhältnis, also wir hatten ja das Gespräch über die OPEC mit Herrn Goldhauber, und auf der die westliche Seite ist ja ebenfalls so aufgestellt. Das heißt, da finden ja auch Gespräche statt. Und aus Sicht der Ölförderländer wird natürlich mit Skepsis geschaut, ob der Westen wirklich die Klimaschutzstrategie gehen will. Denn wenn er die Klimaschutzstrategie geht, dann nimmt er seine Ölnachfrage zurück. Und der Westen sagt aber mit seiner Ölsprache zu den Ölförderländern: Wir brauchen, dass ihr mehr erschließt. Wir brauchen Sicherheit des Angebots. Und die Ölstaaten sagen, wir brauchen dann aber auch die Sicherheit der Nachfrage. Also das ist der Grund, warum das solch eine labile Situation ist und man dann lieber auch falsche Zahlen in die Welt setzt, als dass man die wahrhaftigen Zahlen nennt und die entsprechenden Preisbewegungen dann zur Folge hat.
Aber lassen sich überhaupt die wahrhaftigen Zahlen nennen? Also kann man überhaupt sagen, es wird ja schon alles Mögliche prognostiziert, dann und dann ist das Erdöl alle, wenn man doch gleichzeitig immer wieder auf der Suche ist nach neuen Ölvorkommen, eben in Tiefsee und Arktis, wie wir gehört haben, oder in Form von Ölsanden?
Na, bei angemessener Definition sind im Prinzip die Zahlen natürlich auch richtig zu sagen. Es gibt ja auch entsprechende Vorstöße, die noch nicht weiter erfolgreich waren. Aber natürlich, wenn man die Definitionen ändert, wenn man auf den Weg geht in die Tiefölvorkommen, zu den Ölschiefern, Ölsanden, und wenn man schließlich in den Weg gehen will, Öl aus Kohle zu machen, alles ist ja möglich. Aber dann ist natürlich die energetische Vorleistung um den Faktor 5-6 höher, als es jetzt der Fall ist. Und man muss doch dazu sagen, es gibt ja entsprechend eine Gesetzgebung in Europa und in Kalifornien, die diese Vorleistungsemissionen begrenzt. Also es gibt schon klare Signale im Zusammenhang mit der Klimapolitik, dass man diesen Weg nicht gehen will.
Mhm. Jetzt hat diese Ölkatastrophe ja zu Diskussionen geführt, so zum Beispiel wie diese hier heute bei uns, HR2 der Tag. Also man denkt wieder drüber nach, was läuft da eigentlich, was ist das für ein Geschäft und brauchen wir das so? Wir haben natürlich Alternativen, die auf dem Tisch liegen, aber nicht umgesetzt sind bis jetzt. Glauben Sie, dass diese Ölkatastrophe das Umdenken vielleicht befördern kann?
Sie alleine nicht, sie ist sozusagen noch ein Argument obendrauf. Die Abhängigkeitsfrage ist in der Politik angekommen. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was mit in die gleiche Richtung drückt. Aber es gibt eben da große Interessen. Aber ich finde, wir sollten schon unsere Potenziale sehen. Und das größte Potenzial ist eben, dass wir unsere Autos mal viel kleiner machen und abspecken. Man muss ja sehen, das Auto ist insofern massiv ineffizient oder positiv ausgedrückt, hat ein erhebliches Einsparpotenzial, weil wir etwa die 100-fache Masse des Menschen transportieren, um einen Menschen zu transportieren. Da kann man viel machen.
Das heißt möglicherweise doch ein Image-Schaden für das Öl an sich und ein bisschen Schub in die richtige Richtung. Dr. Hans-Jochen Luhmann vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Ganz herzlichen Dank. Sonnige Perspektiven wären dann ja schon gut als echte Alternative zu öligen Geschäften. Allerdings ist auch klar geworden in der letzten Stunde, dass es nicht reicht, mit dem Zeigefinger auf die Ölfirmen zu zeigen. Letztendlich werden auch wir durch diese Ölkatastrophe wieder auf ganz wesentliche Fragen unserer Zukunft zurückgeworfen. Wie lange wollen wir eigentlich noch unseren Wohlstand auf diese Form der Energienutzung aufbauen? Bei sich selbst anfangen kann da nicht schaden. Das war der Tag für heute. Mehr von uns kostenlos und sauber im Internet unter hr2.de. Gleich hier die hr2 hörbar nach dem Kulturtipp und den Nachrichten. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
hr2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.